Stegisch präsentieren. Spielfrei. Der Fußball-Podcast.
Episode 109. Welcome to Wrexham. Herzlich willkommen zu Spielfrei, dem Fußballpodcast direkt aus Graz. Und mir gegenüber sitzt mein guter Freund Stefan Adelmann. Hallo Stefan.
Hallo Alex Stegisch.
Das ist ja schön, dass wir wieder zusammenkommen.
Yes, endlich. 14 Tage sind wieder vorbei.
Ja.
Es ist höchste Zeit.
Es hat sich viel länger angefühlt, so als ob wir eine In-Petto-Folge zwischengebracht hätten.
Die Urlaubszeit ist vorbei, die Schule hat wieder begonnen.
Ja, ja.
Und auch für uns das,
der Schule
Ernst.
Des Lebens.
Die begonnen. Schule des Lebens und der Ernst ist wieder zurück.
Und wir beschäftigen uns heute gleich mal mit was Supergeilem.
Genau. Episode 109, Welcome to Wrexham. Nachdem wir uns ja in unserer letzten Episode schon mit dem Thema Fußballdokumentationen auseinandergesetzt haben, haben wir gesagt, warum nicht heute ein Deep Dive, wenn man so will, machen. Wir haben gesagt, nachdem du ja wieder mal gesüchtelt hast, Serien gesüchtelt hast.
Ich muss schon sagen, abgesehen von der Maradona-Doppelfolge und dem Katar-Special, glaube ich, habe ich noch nicht so viele Videos vom Fußball geschaut wie für die Episode heute. Ja.
Also ich erwarte mir Großes von dir.
Ja. Nein,
tatsächlich, heute haben wir gesagt, wollen wir uns diesem, ja, fast schon Medienphänomen der letzten zwei Jahre, zwei Jahre anschauen, und zwar dem Aufstieg vom AFC Wrexham nach der Übernahme von Ryan Reynolds und Rob McElhenney.
Rob McElhenney, ja. Das ist der schwierige Name. Gewesen, ja. Es ist auch, das nehme ich schon mal vorweg, es ist auch sehr spannend, wie er damit umgeht, dass der eine halt der Ryan Reynolds ist und der andere not Ryan Reynolds. Also er steckt das sehr, sehr gut weg, muss man sagen. Gibt es eigentlich nichts. Genau, wie alle wissen, schauen wir da vor allem ein bisschen in die Fußballwelt hinaus, nachdem unser Sommerloch quasi oder unsere Urlaubszeit das Sommerloch übertrumpft hat. Gibt es nicht so viel zu berichten. Ich kann nur sagen, ich habe mir am Wochenende mal wieder den Sergio Ramos in Action angeschaut. Der spielt jetzt ja beim FC Sevilla. Und das war zumindest echt geil, weil der ist aus absolutem Tempolauf, Vollgas, in einen Schuss eingelaufen, um den abzublocken. Und das ist ihm echt sehr gut gelungen. Also er hat wirklich mit seinem ganzen Körper in einen Schuss eingekaut.
Das heißt, er ist nicht müde, sie aufzuopfern.
Ich habe ja sofort einen super Schmäh auf den Lippen gehabt. Ramos, Ramos.
Ja, ich glaube, das ist wirklich
ein paar Mal gehört, glaube ich. Ja, aber das war es bei mir auch schon. Viel mehr habe ich mir nicht angeschaut. Ein bisschen waren wir noch im Stadion. Da war es nicht mehr so.
Nein, es ist ja tatsächlich heiß hergegangen am Wochenende in Graz. Ich glaube, die Kollegen von Black FM werden sich dem Ganzen eh noch im Detail widmen, aber die Pyro-Show nach 20 Minuten hat ja durchaus große Wellen geschlagen und ich glaube, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen und ich glaube, das wird noch der ein oder andere Artikel drüber verfasst werden.
Aber vielleicht trotzdem ganz schnell, trotzdem jetzt da kurz, wie stehst du denn prinzipiell zu Pyro? Bist du pro oder contra?
Naja, es gibt halt Pyro und Pyro und es gibt Pyro mit Maß und Ziel und dann gibt es das, was am Samstag passiert ist.
Ja.
Und tatsächlich finde ich, der Anlass, es war ja das Jubiläum, das 20. Jubiläum oder 20-Jahr-Jubiläum von einem der Fanclubs in der Kurven. Ausgedacht so, wie wenn Sturm den 150. Geburtstag als Verein feiern wird oder was auch immer oder keine Ahnung. Und ich finde, man hat schon ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen, auch wenn die Bilder natürlich sehr, sehr imposant waren. Da wird schon vielleicht ein bisschen hineinspüren, dass man noch kurz vor den Europapokalspielen vielleicht auch nochmal eine gewisse Viralität im Content haben will. Aber ja, war schon ein bisschen over the top, muss ich sagen. Und ich glaube, dass der Verein das zum Anlass nehmen wird, um vielleicht bei gewissen Dingen wieder ein bisschen restriktiver zu werden. Mhm. Weil irgendwann ist die Frage, was kommt als nächstes? Weil beim Cupfinale war das ist diese durch die Bank hinweg sehr, sehr positive Rückmeldung auf das, was da passiert ist. Und die Leute haben gesagt, wow, das war richtig cool.
Ja.
Man hat, glaube ich, jetzt versucht, am Wochenende noch mal eins draufzulegen und das ist die Frage, ob man nicht dort vielleicht einen Schritt zu weit gegangen ist.
Sehr gut. Ja, gut. Wir sind durstig.
Ja.
Entsprechend schauen wir gleich mal in die erste Rubrik, hätte ich gesagt.
Das Getränk der Episode.
Ja, das dauert jetzt ein bisschen. Muss das schon herrichten. Das haben wir unterm Tisch diesmal vorbereitet. Du musst schon a special kind of stupid sein, wenn du für einen Drehverschluss einen Flaschenöffner mitnimmst.
Aha.
Hier, bitteschön. Und zwar ein
Highlight. Ich hoffe, dass ich das schlafen kann.
ein Highlight aus unserer Jugend, hätte ich gesagt. Also ich kenne, das heißt da jetzt anders, wenn Markennamen werden nicht genannt, sonst solange sie nicht Sponsor sind. Wir haben einen Cola-Mix. In unserer Jugend hätte es noch Spezi geheißen, oder?
Genau, in unserer, was auch Marken war, oder?
Ist das so?
Ich vermute das ist so mal. Wie Kappi? Ich vermute mal.
Alles schon wieder.
Also es steht auf dieser Marke, die wir nicht nennen, steht drauf, der Aufgeweckte.
Mhm. So, na dann. Achso.
Alexander, Prost. Ich hoffe, ich kann schlafen.
Glaubst du, dass dich das zu sehr aufputscht?
Ja, ich glaube schon. So viel Zucker drin.
Ja. Tschüss.
Erzähl mal, wie schnell das abziehen kann. Mhm. So ein gutes Kracherl.
Ja, ist nicht schlecht. An dieser Stelle sehr erwähnt, wenn jemand sowas mal sponsern möchte, eine getränkte Episode, meldet euch einfach bei redaktion@spielfrei.at. Wir sind da sehr empfänglich dafür, haben in der Vergangenheit schon extrem coole Sachen zugeschickt gekriegt, sehr exotische Sachen. Für mich immer noch eins der absoluten Highlight war das Wassermelonen Malt Bier aus US of A. Also das war, habe ich kein zweites Mal so getrunken. Ja.
Ja, und der rumänische Schnaps, den wir letztes Mal getrunken haben, der war
ja, ich bin froh, dass ich noch was sehe.
Ja, oder ja. Wieder was sehe.
Oder wieder, ja.
Ja. Wir haben noch was da.
Und weil wir schon beim Erwähnen sind, dass man uns was zuschicken kann, man kann uns auch zugeschickt bekommen. Wenn ihr auf spielfrei.at geht, dann gibt es die Möglichkeit dort, auf der rechten Seite gibt es ein Newsletter-Formular, könnt ihr euch für den Spielfrei Steilpass anmelden und dann kriegt ihr immer wieder interessante Sachen zugeschickt, also meistens alle 14 Tage, das heißt, wir spammen euch nicht zu und es gibt immer was für die Augen, für die Ohren und
fürs Herz,
das gefällt mir gut, ja. So teilen wir das ein bisschen auf, also all das, was man in einem Podcast nicht so gut darstellen kann, weil es vielleicht irgendwo anders zum Sehen ist, das kommt dann in den Newsletter, das zahlt sich wirklich für alle eigentlich aus, ja. Auch für die Folge regelmäßig hören. Gut, und damit hätte ich gesagt, starten wir schon eine.
Jetzt sind wir fertig mit unseren ganzen Servicebeiträgen.
Ja?
Ja?
Wird die Sendung heißen, die Großen, 10 Yes, ja.
Yes, ja. Heute haben wir was ganz Besonderes dabei. Die großen 10 Hollywood-Stars, die auch einen Verein übernehmen sollten.
Genau.
Das heißt, das Hauptding der heutigen Episode ist ja, dass der Ryan Reynolds und der Rob McElhenney einen Verein gekauft haben, um da ein bisschen so zum Spülen mit was, ne? Und wir haben uns dann gedacht, es wäre ja auch cool, wenn wir uns überlegen hätten, was gab es denn da noch so an Hollywood-Persönlichkeiten, denen ein Fußballverein gut zu Gesicht stehen würde.
Genau, und das funktioniert jetzt so, für alle, die zum ersten Mal eingeschaltet haben. Der liebe Alex hat 5 Antwortmöglichkeiten, ich habe 5 Antwortmöglichkeiten, gemeinsam ergibt es die großen 10. Genau, wir wissen beide nicht, was der jeweils andere hat. Das ist immer was ganz Wichtiges. Dadurch Überraschungen sind immer wieder vorprogrammiert, aber natürlich auch hin und wieder mal Gemeinsamkeiten, so wie es halt im Leben ist, lieber Alex, dass wir was gemeinsam haben. Du merkst das seit unserer 100. Episode, wer anfangen darf.
Mhm.
Wer beginnt bei Episode 109?
Ja, du natürlich.
Ich, okay.
Und gerade bist immer du.
Grad. Ist es so?
Ja.
Werde ich mir bis zur nächsten Episode auch nicht merken. Ja, also, auf Platz 5 meiner großen 10 Hollywood-Stars, die ebenfalls einen Verein kaufen sollten, ist Jack Black.
Okay.
Ich glaube, dass das sehr skurril wäre.
Ja.
Ich glaube, dass er immer wieder coole Gastauftritte hätte von anderen im Management von dem Fußballclub.
Ja.
Und ich würde sehr, sehr gern, ich bin von diesem Hauptthema, was wir letztes Mal gehabt haben, Fußball-Doku ausgegangen. Ich hätte einfach gern ein Fußball-Doku über den Club, wo dann der Jack Black Eigentümer ist.
Ja, das macht schon Sinn. Ja. Ja.
Mhm. Das ist mir mein.
Und hast du einen Club dazu überlegt?
Nein, fällt mir jetzt nichts ein.
Okay.
Irgendwas, was sehr viel Leidenschaft versprüht. Vielleicht irgend so irgendein spanischer Club oder irgendein Argentinien oder irgend sowas.
Mhm.
Weißt du, wo du sagst, okay, da ist viel. Er kann sich jetzt zweite Spiel mal als Leiberlober reißen oder was auch immer.
Ja,
auf der Ding sagen. Also, ich muss jetzt nicht Boca Juniors sein.
Ja.
Aber irgend sowas in die Richtung. Ein bisschen heißblütige Fans.
Weil Boca Juniors war schon ziemlich gut eigentlich.
Ja, Boca Juniors mit Jack Black, das wäre glaube ich lustig. Was ist bei dir Platz 5?
Die Catherine Zeta-Jones.
Oh.
Die ist nämlich tatsächlich große Fußball-Fan-In.
Ja.
Das war, glaube ich, von Swansea. Und das macht ja schon Spaß.
Catherine Zeta-Jones.
Ja. Weil, ich habe da das eine oder andere Video gesehen, was sich sehr emotional und leidenschaftlich mitfiebert. Und für mich ist das Allerwichtigste.
Ist die Britin? Dürfte so sein wahrscheinlich, gell? Sonst ist man kein Swansea-Fan wahrscheinlich.
Vielleicht ist sie sogar Waliserin.
Ja.
Möglich wäre es.
Kann auch sein.
Keiner weiß. Jetzt ist halt das Blöde, dass wir ja keinen Computer vor uns haben. Sonst können wir so
Catherine Zeta-Jones, ja, finde ich gut.
Ja, und das wollte ich einfach nur dazu gesagt haben. Ich glaube, dass das voll wichtig ist, wenn man mit so einer Leidenschaft an sowas rangeht und einfach sowieso schon immer mitfiebert, Woche für Verein, gibt es eigentlich fast nichts Besseres.
Ja, ich glaube, über das werden wir heute auch ein bisschen reden, weil ich glaube, was da der Ryan Reynolds und der Rob McElhenney machen, beziehungsweise ihr Kollege, mit dem sie es ja gemeinsam machen.
Ja.
Ich glaube, die leben schon ein bisschen an Kindheitstraum von vielen von uns.
Ja.
Einfach mal so einen Verein haben.
Ist ja auch cool. Man, ist ja auch cool. Du überlegst, du, auf einmal kannst du aussuchen, wie die Dressen ausschauen. Das ist ja ziemlich lässig. Ja, dein Platz 4, Stefan.
Mein Platz 4, Tom Cruise. weil ich glaube, dass nicht nur Tom Cruise dann den Verein steuern wird, sondern ganz, wie heißt das, was er da ist?
Geheimagent?
Scientology.
Ah, ja.
Na, ganz Scientology.
Geheimagent spielt er ja nur.
Genau, er ist kein Geheimagent, Alexander. Irgendwann müssen wir das, den Unterschied zwischen Film und das vorstellen. Tom Cruise, glaube ich, weil ich glaube, er wird alles dann selber machen, als Eigentümer von einem Verein. Und es sollte wahrscheinlich eh, ich glaube, ich möchte Tom Cruise nicht in Europa verorten. Ich glaube, er wird in den USA einen Verein übernehmen und da halt zu dem Zeitpunkt schon glauben, dass er quasi das Weltgrößte geschaffen hat.
Mhm.
Ich glaube, an Selbstbewusstsein wird es einem nicht mangeln.
Nein, das sicher nicht, ja. Ja,
ja.
Noch besser wäre, wenn er gleichzeitig ein Geheimagent wäre.
Ja, stimmt.
Ja. Platz 4 bei mir ist der Idris Elba.
Mhm.
Kennst du noch jemanden als Schauspieler, DJ und was weiß ich nicht Neues? Der ist ja leidenschaftlicher Arsenal-Fan.
So ist das so?
Soll. Ja, tatsächlich. Ja, hat schon in einem anderen Promo-Video sogar mitgespielt. Und ich finde, das ist eine super Galionsfigur für einen Fußballverein, der eben auch wieder mit dem Thema Leidenschaft herkommt, der halt eine sehr imposante Statur hat und so einen richtig geilen britischen Akzent, wenn er halt will.
Mhm.
Das gefällt mir sehr gut für so.
Wird der nicht als James Bond gehandelt?
Ja, immer mal wieder, aber der ist uralt, das geht's nicht mehr aus.
Okay.
Der ist über 50.
Stimmt, ist das, was dran ist, dass du vielleicht James Bond wirst?
Ja. Ja. Ist was dran.
Aber ist noch zu früh, um was zu sagen.
Ich darf nichts Konkretes sagen, okay, leider. Aber ist was dran, ja.
Boah, das wäre extrem cool.
Nein, ich glaube, das wird mir überhaupt nicht sagen.
Ich stelle mir gerade so vor, wie ich so in einem großen Kinosaal sitze, weil für das würde ich dort hingehen. Und auf einmal kommst du so daher in deiner Rolle als James Bond.
Ja, ich weiß
nicht. Das ist extrem da.
Ich habe keine Ambitionen, weder reich noch berühmt zu werden. Und wenn ich eins von den zwei nicht werden will, dann auf keinen Fall berühmt. Ja.
Okay.
Ja, hilft nichts. Deswegen machen wir auch noch einen Fußball-Podcast. Ja.
Mein Platz 3.
Bitte.
Mein Platz 3, es braucht unbedingt Scarlett Johansson an eigenen Fußballclub, hauptsächlich weil es Scarlett Johansson ist und immer das einfach mitverfolgen wird, wie gut ihr Fußballclub
warum denn, Stefan?
Weiß ich nicht, ich bin einfach seit langer Zeit schon ein sehr großer Scarlett Johansson-Fan.
Okay.
Und ja, ich finde, die sollte sich einen Club irgendwo holen, da in der Gegend, vielleicht da. Na, würde ich gut finden.
Würde es gut finden, sehr gut. Ja, wollen wir jetzt weiter drauf eingehen. Platz 3 bei mir, Elliot Page.
Elliot, wer ist das?
Formerly known as Ellen Page.
Ah, die Ellen Page, ah, der, genau, Elliot der, Page. Elliot Page, ja.
Und zwar finde ich es extrem beeindruckend, was sie in letzter Zeit so gemacht hat mit ihrem Coming Out und mit dem Gender Swap. Und ich denke mal, wir sind seit der ersten Stunde Befürworter von Homosexualität im Sport und so weiter. Wir haben immer geschaut, dass wir einen Scheinwerfer drauf richten. Und ich glaube, dass das eine coole Sache wäre, dass da nochmal ein bisschen mehr Bewegung in die ganze Sache reinkommt, weil nach wie vor finde ich das sehr strange, wie wenig homosexuelle Fußballer das zum Beispiel gibt.
Absolut, aber hat er was mit Fußball zu tun, weiß man das?
Das weiß ich nicht, ne?
Oh gut, das ist from Fülle nicht, und haben trotzdem einen Fußballclub, also insofern.
So ist, ja.
Das soll ja nicht davon abhalten.
Das hat ja die Protagonisten von der heutigen Episode auch nicht davon
abhalten. Ja, das stimmt, ja.
Von dem her. Ja, mein Platz 3.
Mein Platz 2, und ich denke mir, wenn du schon mal Gott gespielt hast, dann kannst du eigentlich nur noch einen Fußballverein dir als Eigentum an Land ziehen, weil das ist das Einzige, was über Gott ist, ist, glaube ich, Fußballclub-Eigentümer.
Jetzt könnten so viele Sachen kommen, Jim Carrey, Morgan Freeman.
Nein, Morgan Freeman.
Ah ja, okay. Ja,
nein, Morgan Freeman ist definitiv, braucht einen eigenen, ich glaube, es wäre erstens mal höchst erfolgreich.
Ja.
Hätte extrem viel Stil und Flair. Und wie gesagt, wenn du einmal schon Gott gespielt hast, dann solltest du in der Lage sein, einen Fußballclub
abzusehen.
Weil du musst dich ungefähr so fühlen wie Gott.
Und da wären wir jetzt schon wieder bei der Doku, wenn der das selber moderieren würde, das wäre natürlich sensationell.
Ja, stell dir das vor.
Super geil, schlimm, ja.
Das ist wie wenn ein Sturm-Doku und der Christian Jauch moderiert. Wir sind nicht, dass der Jauch jetzt nicht Eigentümer ist von Sturm, das ist mir schon auch klar.
Ja.
Aber ich würde das zum extrem skurril finden.
Ja, vielleicht, ja. So, aber jetzt, Stefan, wir kommen langsam aber doch zu den Top-Platzierungen. Und Platz 2 bei mir ist dran.
Mhm.
Und ich habe niemanden geringer als Arnold Schwarzenegger.
Oh.
Weil, und das macht so viel Sinn. Ich habe mir kürzlich erst wieder Pumping Iron angeschaut. Und es ist einfach sensationell, wie verrückt der Mensch einfach ist. Und ich denke mir mal, der könnte da eine neue Philosophie im Fußball reinbringen. Dass man mal endlich aufhört, dass man nur auf Athletik schaut im Sinne von, wie schnell ist irgendwer, was für Schnellkraft hat er und so weiter. es sollen einmal so richtige Kanten wieder da sein. Ja? Ich hätte gern, dass da so Leute drin sind, die vielleicht ein bisschen weniger Bodybuilder sind als der Ansprecher, sind, dafür vielleicht ein bisschen schneller laufen können. Und 11 von denen einer Mannschaft.
Ja.
Würde man ziemlich sagen. Könnte sehr interessante Auswirkungen aufs Fußballspiel haben.
Also ich denke ja auch ganz stark in so Dokus, wenn wir diese Liste durchbesprechen. Ja. Das würde man schauen. Das würde ich mir anschauen. Also andere Sachen finde ich immer relativ lustig zum Anschauen.
Ja. Ja.
Weil einfach dann sehr, sehr, sehr lustige Interviews geben wird.
Es macht in jeglicher Hinsicht Sinn. Die Doku macht Sinn, die Spielphilosophie, die er da vielleicht eingibt. Und natürlich ist er sensationell, was seine Willensstärke betrifft. Ja. Muss man sagen. Stefan.
Mein Platz 1 der großen 10 Hollywood-Stars, die ebenfalls einen eigenen Verein kaufen sollten. Kurz ausgeholt, ich habe schon 1000 Mal erwähnt in diesem Podcast, dass ja ich in den 90er Jahren fußballerisch sozialisiert worden bin.
Mhm.
Und ich weiß, dass viele unserer Hörerinnen und Hörer ja ungefähr mehr oder weniger aus der gleichen Altersstruktur kommen.
Mhm.
Und wenn du an jemanden haben möchtest, der einen eigenen Verein macht, um uns 90er-Jahr-Leute anzusprechen, dann kann es nur Tom Hanks sein. Also ich finde, Tom Hanks steht wie für mich zumindest, wie kaum ein Zweiter für 90er-Jahr-erfolgreiche Filme.
Aha.
Er segelt eigentlich noch immer recht souverän durchs Leben, ohne größere Skandale, zumindest was ich weiß.
Ja.
Und ich glaube, dass der ein guter Club-Eigentümer wäre.
Ja, außerdem ist der ein riesengroßer Fußballfan.
Ist das so? Sagst du was? Bist du besser? Bist du besser?
Ja, aber jetzt habe ich mir jetzt nicht gemerkt, von was für einem Verein.
Okay.
Von irgendeinem englischen Fußballverein.
Wirklich?
Riesengroß, ja.
Aber das wird man
vielleicht sowas wie Brentford, möglicherweise.
Ist das so?
Ja.
Na, also wenn ich mir wirklich meine Listen so durchschaue, ich glaube, Jack Black wäre kein guter Eigentümer, Tom Cruise wäre wirklich auch kein guter. Ich glaube, Tom Hanks wäre ein cooler Eigentümer von einem Fußballclub.
Ja.
Und der würde sehr viel Leute mit einem gewissen 90er Fable oder Nostalgie ansprechen, glaube ich.
Mhm. Ich habe in Sachen Coolness kann einer einen drauflegen. Habe ich mir jetzt extra aufgespart für Platz 1.
Und zwar?
Jack Nicholson.
Oh, ja.
Ich bin letztens drauf gekommen, wie ich in irgendeinem Podcast gehört habe, so, wenn man an Sommer-Paparazzi-Fotos denkt und Jack Nicholson, dann hat man ein Bild vor Augen von dem Jack Nicholson mit schwarzen Brüllen an einer Bierwampe, die so außen steht und die Haare, die irgendwie kreuzend quer stehen und irgend so ein Smile drauf und dann eine Zigarre in den Fingern.
Hat Jack Nicholson nicht irgendeinen Sportclub?
Der ist leidenschaftlicher Lakers-Fan.
Oder sowas, genau da. Ja, genau.
Und da sind wir schon wieder beim Thema Leidenschaft, wir sind beim Thema Coolness, es passt alles zu Jack Nicholson.
Ja, finde ich gut.
Fußball.
Ja, mag ich gern.
Kann er da gern einen Film dazu machen,
zu selber spielen? Ja, finde ich gut.
Ja.
Und er wird sicher Leonardo DiCaprio mitnehmen.
Mhm.
So wie immer. Nein, finde ich gut, ich mag die Liste.
Ja, damit, wie gesagt, kommen wir zum Schwerpunkt.
Ja.
Spielfrei, der Fußball-Podcast.
Wir reden heute über Welcome to Wrexham, beziehungsweise dem Wrexham AFC. Stefan, was hast du denn rausgefunden, du kleiner Detektiv?
Ich habe mir mal versucht, mir selber einen Reim zu machen auf das Ganze. Und tatsächlich, natürlich der Name Wrexham, war mir schon bewusst, dass es einen Fußballclub gibt in Wrexham.
Mhm.
Das kommt von meiner ehemaligen Zeit damals, wie ich Football-Manager gespielt habe, gleich vor 15 Jahren ungefähr.
Ist
mich nicht mal Wrexham untergekommen. Aber tatsächlich war es das auch. Das heißt, die schiere Existenz von dem Verein war das Einzige, was ich gewusst habe über den Verein. Und dann ist tatsächlich, wie so oft, glaube ich, in meinem Leben, warst dann du derjenige, der gesagt hat, schau, da kommt irgendwas, da ist irgendwas Spannendes, was ich natürlich nicht mitgekriegt habe zu dem Zeitpunkt.
Ja, das allererste Mal, wie ich das zu dir gesagt habe, war, schau mal, da ist was Spannendes, das Internet.
Ja,
das
ungefähr kann es so gewesen sein. So. Na, auf jeden Fall habe ich mir dann diese Doku angefangen anzuschauen.
Mhm.
Das heißt, ich bin noch nicht ganz so weit fortgeschritten. Aber das, was ich gesehen habe, habe ich sehr spannend gefunden, hat ein bisschen in mir was ausgelöst, und auf das kann ich nochmal zurückzureden dann, so wie ich damals Sunderland Till I Die geschaut habe.
Mhm.
Und dann habe ich mir gedacht, okay, das wäre eigentlich spannend, mal das anzuschauen, und dann habe ich mir nachgelesen, was mit dem Club so auf sich hat. Und bin dann draufgekommen, das ist ein Club, der hat tatsächlich Zeit seines Lebens, seiner Existenz, ein sehr bescheidenes Leben geführt. Schon mit sehr viel Support. Aber ich glaube, das Höchste, was die waren in der Division 2, glaube ich, in den 1970er
Jahren. Ja, irgendwie so, ja.
Das heißt, das war ein Club, der, wenn man so will, was die mediale Aufmerksamkeit betrifft oder auch den sportlichen Erfolg, komplett unterklassig ist. Es ist im Begriff vom sogenannten Non-League Club.
Genau.
Also die Briten bezeichnen ja als Non-League Club alles, was quasi außerhalb der EFL und der Premier League ist.
Ja.
Das heißt, in ihrem konkreten Fall alles, ob da 1, 2, 3, 4, 5. Liga.
Genau, nicht zu verwechseln mit Amateursport, weil in allen Non-Leagues wird schon eigentlich richtig gut Kohle
verdient. Genau, also wird richtig gut Kohle verdient. Und ich glaube, Wrexham hat ja auch selbst vor der Übernahme durch die neigen Eigentümer ja 4.500 Leute im Schnitt gehabt. Also da, wir reden da schon von einem gewaschenen Fußballverein. Und dann habe ich mal nachgeschaut und habe gesehen, aha, spannende Location, weil Wrexham ist ja im Norden von Wales, ich glaube 65.000, 70.000 Einwohnerstadt, also ein relativ kleines Städtel, ist aber nur tatsächlich 50 Minuten südlich von
Liverpool.
Das liegt nämlich so spannend im Nordosten von Wales, wo du, ich glaube, ungefähr auf gleicher Höhe wie Nottingham oder irgend sowas und ein bisschen eben südlich, 45 Minuten südlich von Liverpool, beziehungsweise von Liverpool und Manchester. Und also schon a home of football, wenn du so willst.
Ja.
Aber das war dann tatsächlich spannend zu sehen, auch in dieser Doku, da reden wir schon nochmal von, wie soll ich sagen, dem idealtypischen britischen Fußball, wie man es so vor Augen hat. Kleine Stadt, viele alte Pubs, viele alte Leute, die Wochenends dann dorthin gehen, kicken, schauen und so weiter. Und das hat mir relativ schnell mal die Geschichte dann gehabt. Wie war es bei dir?
Ja, es war ja ganz spannend. Ich habe irgendwie zu Wales ganz gute Beziehung, ich war ja schon mal.
Oder eigentlich ein Drache bist.
Nein, weil ich schon mal auf Rundreise war in Wales. Das hat mir irrsinnig großen Spaß gemacht. Das ist ein sehr nettes, kleines Land gewesen mit irrsinnig lieben Leuten und dann unglaublich seltsamen Sprach. Also, Welsh zu sprechen ist sehr, sehr strange, sag ich mal.
Aber kann man da irgendwas verstehen?
Nein, eigentlich verstehst du gar nichts. Also, es ist ganz, ganz schräger Dialekt, auch ganz, ganz schräg gesprochen.
Okay.
Selbst so Stoppschilder, es ist ja alles dann doppelt angeschrieben, eigentlich in klassischem Englisch und in Walisisch, hast du auf Deutsch Walisisch, im Englischen hast du das Welsh halt, ja. Und du verstehst gar nichts, ja. Und ja, ich habe eigentlich alles bereist, so von Norden, Süden, Osten, Westen, was man sich so vorstellen kann. In Wrexham bin ich nicht einmal vorbeikommen und das heißt mir überhaupt nicht unterkommen. Mir ist es tatsächlich das erste Mal durch die Doku eigentlich unterkommen und habe mich dann halt mal ein bisschen damit auseinandergesetzt, klassisch Wikipedia-Eintrag durchgelesen, gesehen, ah cool, passt, vorbereitet für die nächste Spielfrei-Episode sozusagen. Und dann haben wir halt mit der Doku angefangen. Und ich habe am Anfang extrem schwer damit der Doku. Es war so ein bisschen so großes Kalkül natürlich, weil die haben den Standort jetzt nicht ungefähr ausgewählt, sondern das ist ein Fußballverein, das ist der älteste walisische Fußballverein, 1864. Und haben halt auch erkannt, da gibt es ein großes Potenzial und B, das kann man sehr gut vermarkten, ja. Und ich habe mir immer so gefragt, so, aber was ist jetzt der Grund, warum haben die das gemacht? Und sie sagen es dann in der Doku ganz frei und offen, da gibt es eine Geschichte und die gehört erzählt und wir glauben, dass das ganz viele Leute interessiert. Mhm. Und das war dann wirklich so, ja. Also bei diesen amerikanischen Dokus, wir haben in der letzten Episode ja über diese ganzen All-or-Nothing-Dokus gesprochen. Und das war immer so ein komisches Gefühl, weil die eigentlich Fußball nicht verstanden haben und so sehr auf Drama gesetzt haben. Mein Paradebeispiel aus der letzten Episode war ja so, boah, die müssen über Weihnachten alle drei Tage Fußball spielen, haben es halt über Arsenal gesagt, ohne dazu zu sagen, dass das für alle Vereine so ist, ja, dass das keine Sonderstellung war. Und du hast mir dann ja einen ganz guten Rat gegeben letztens, weil ich gemeint habe, so, ich weiß nicht, wie die Doku einordnet, so, ist das jetzt was Gescheites oder ist das ein bisschen zu übertrieben? Und so, und du hast gesagt, naja, da hast du ja einen ganz guten Kompass und wenn du das Gefühl hast, dass das jetzt einfach so kitschig amerikanisch ist, dann hältst du es ja nicht aus. Und jetzt nach 18 Folgen muss ich sagen, auf der einen Seite haben sie natürlich alles ausgeschlachtet, was es an Dramen so zu finden gibt, also wirklich alles, da komme ich dann eh noch im Detail drauf ein, aber es ist richtig cool gewesen, es hat mir so richtig getaugt, es hat mich so gepumpt fürs nächste Stadion gehen, also ich habe ja vor dem Stadionbesuch am Samstag habe ich 17 von 18 Folgen schon gesehen gehabt und die war einfach so geil drauf hinzugehen, weil, wie soll ich sagen, der Verein, das ist nicht so weit weg von den österreichischen Bundesligisten. Ja. Die haben mittlerweile halt irgendwie so 10.000 Leute im Stadion ungefähr, fast jede Runde. Auf der anderen Seite machen die halt alles drumherum richtig cool, wenn die in diesem FA Cup spielen, nein, nicht FA Cup hast du nicht, also FA Trophy, so heißt der unterklassige FA-Bewerb, in der FA Trophy spielen und die kommen ins Halbfinale, dann spielen sie halt in Wembley. Mhm. Und dann ist Wembley trotzdem voll. Und du siehst einfach, die Briten machen das richtig, richtig gut, wenn es um Fußball geht. Der Verein passt da super ein und man denkt sich halt sehr, sehr oft, warum ist das nicht so in Graz zum Beispiel? Warum ist das nicht so in Wien? Warum ist es nicht so in Linz? Und als Paradebeispiel nehme ich daher die Verbindung von der Fanszene, dem Verein und den Pubs dort. Und das ist ganz klar, bevor du ins Stadion gehst, triffst du ins Pub, im Pub und tust erstmal was trinken. Und da sind aber auch schon Leute mit Schal und mit Leiberl unterwegs. Und ich kenne das bei uns da halt so fast gar nicht, weil es gibt keine Community außerhalb vom Stadion. Man trifft sie beim Stadion, geht das Spiel anschauen, hinterher steht man noch ein bisschen zusammen und das war's. Und die machen einfach so viel mehr draus. Die ganze Stadt lebt das mit. Wenn du, bei uns ist halt immer Graz die Referenz, weil wir die meiste Zeit in Graz verbringen. Wenn du in Graz am Jakominiplatz bist, das ist ein paar Kilometer vom Stadion entfernt, mit den Öffis irgendwie 6, 7 BIM-Stationen, dann kriegst du oft nicht mit, dass ein Fußballspiel ist am gleichen Tag. Und die machen das so viel cooler, die inszenieren das so viel cooler, da, keine Ahnung.
Aber finde ich natürlicher, weil das eine ist zu inszenieren, weil inszenieren kannst du vieles künstlich, aber du merkst halt, das ist einfach schon ganz lang da gewachsen halt auch.
Ja.
Und jetzt da, ich meine, vielleicht, also ich mag das, wie du jetzt ausgehört hast, weil es zeigt mir, dass offensichtlich sehr einen Nerv treffen, weil jetzt sind wir doch Fußballkonsumenten aus dem, ja, Mekka des Fußballs, und zwar aus Europa. Das heißt, wir sind schon sehr erfolgsverwöhnt oder verwöhnt mit gutem Fußball, mit viel Tradition. Und dass die so eine Doku dann anspricht, muss sagen, dass die offensichtlich was falsch machen. So wie du gesagt hast, fremdeln würdest du es sonst relativ schnell. Mhm. Zum Beispiel, looking at you, all or nothing, deutsche Nationalmannschaft in Katar. Hab ich mir auch angeschaut, 2,5 Stunden, Wahnsinn, unfassbar. Aber,
Zeit kriegst du nicht mehr zurück.
Zeit kriegst du nicht mehr zurück, aber war trotzdem lustig. Ja. Aber das finde ich, und das ist schon, zieht sich ein bisschen wie ein roter Faden durch das bisschen, was ich gesehen habe. Wie gesagt, ich habe ja nicht so viel gesehen davon. Aber was ich gelesen und gehört habe, sie schaffen es, respektvoll den eigenen Verein und seine Historie zu inszenieren mit den Fans. Also das heißt, es ist, und das ist natürlich, das, glaube ich, spricht schon uns zwar als Personen, aber viele, glaube ich, die uns zuhören auch an, falls ihr es euch anschaut. Es geht um den Club. Es geht nicht nur um einzelne Erfolge oder was auch immer. Es geht nicht darum, ja, und dann gibt es den Club und dann holten sie den anderen Superspieler, mit dem wurden sie dann am Ende der Staffel was gerade was Meister. Ja. Nein, es geht einmal nur darum, die Geschichte zu erzählen, was ist mit dem Verein, wer ist der Verein, was sind für Leute und wie wir alle wissen, ein Verein sind einfach nichts anderes als ein Zusammenschluss für Leute. Ja. Und das ist das, was eigentlich cool ist. Wenn du sagst, es gibt einen Haufen Leute, die zusammen irgendwas cool finden, dann ist es auch oft einmal cool.
Ja,
und das schaffen sie offensichtlich.
Und unser Freund und Redaktionshistoriker Ronald Bosch hat einmal gesagt, es funktioniert, also aus geschichtlicher Sicht, alles auf der Welt funktioniert deswegen, weil wir uns darauf geeinigt haben, dass zum Beispiel Sachen wie Geld für alle einen Wert haben. Das gilt für alle und deswegen funktioniert das, dass wir alle an das glauben und deswegen bricht es auch nicht zusammen und es läuft alles so weit. Und beim Fußball ist es letztlich ja nichts anderes. Solange du genug Leute findest, die daran glauben, dass es extrem wichtig ist, warum auch immer, dass Verein A gegen Verein B voll gut spielt oder gewinnt und wir diese Geschichte dazu mitleben können und mitgehen können, solange wird der Fußball funktionieren, solange wird es dramatisch sein, cool sein, wir Gründe haben, warum wir unbedingt gewisse Spiele anschauen wollen, wir Gründe haben, warum das so einen großen Stellenwert hat in unserem Leben. Und auf das geht diese Doku halt richtig, richtig gut ein. Und was der Doku dann noch zusätzlich ganz gut zu Gesicht steht, ist, dass sie letztlich halt doch nicht so erfolgreich sind. Weil diese FA-Trophy gewinnen sie halt nicht, sondern verlieren das Finale in Wembley, was zwar extrem cool ist und dramatisch mit 90-minütigen Siegtreffer vermeintlich und dann doch nicht, weil es abseits war und so weiter. Und in der Verlängerung scheint es dann aus. Und sie steigen auch nicht auf. Sie schaffen es nicht, in die League 2 zu kommen, sondern es ist ja, glaube ich, der erste steigt direkt auf und die 6 Mannschaften dahinter spielen so Playoff quasi. Mhm. Sie waren Zweiter und haben erst ins Halbfinale ins Playoff einsteigen müssen und haben aber gleich das erste Spiel verloren und das war's. Und das hat dem Ganzen ganz, ganz gut dann, weil so war das dann halt nicht so kitschig dramatisch, sondern es war eigentlich gleich ganz klar, okay, die haben das Spiel schon nicht gewonnen, sie hätten dann noch ein Spiel gewinnen müssen. Wer weiß, ob es das ausgegangen wäre.
Jetzt, wenn du mir da kurz erlaubst, ich würde das vielleicht noch gerne ein bisschen einordnen, das Thema Rex. Ich meine, jetzt, wie gesagt, jetzt haben wir ja schon gesagt, der Verein ist 1864 gegründet worden und wir sind jetzt mal kurz so frei und überspringen einmal 98% oder 99% der Vereinshistorie.
Für jeden, das interessiert, da gibt es eine super Seite im Internet, Wikipedia, da kann man das ganz genau nachlesen.
Aber, weil das Lustige ist, die Wahrnehmung natürlich ist jetzt da auf den Club ganz stark. Und, aber was ich vielleicht schon ausholen möchte, was das durchaus unterhaltsam und spannend macht, ist die Entstehungsgeschichte von dem ganzen Deal. Und also die Namen Ryan Reynolds und Rob McElhenney, glaube ich so, oder McElhenney, so sprechen sie, glaube ich, aus, das sind ja nur die zwei prominentesten Protagonisten. Ja. Weil entstanden ist es ja, wenn man so will, ich würde jetzt nicht sagen, eine rauschige Geschichte, eine besoffene Geschichte, sondern eine Corona-Geschichte, wenn man so will, so, was man so überliefert kriegt, eine ganze klassische. Und wer da eine riesengroße Rolle spielt, und das ist zumindest mein persönlicher, weil ich ihn erstens mal so sympathisch finde, schon ein bisschen der Hidden Star in der ganzen Geschichte, ist der Humphrey Carr, glaube ich, spricht man, also wo man Kerr schreibt. Mhm. Der Humphrey Carr ist mittlerweile Executive Director von Wrexham und er ist, wenn man so will, schon ein bisschen das Zünglein an der Waage gewesen, damit das überhaupt entstanden ist, die ganze Geschichte. Weil dieser Humphrey Carr ist ein Brite, lebt aber schon relativ lang in den USA drüben und ist Drehbuchautor, Schauspieler und so weiter. Und der hat eben unter anderem für den Rob McElhenney gearbeitet als Writer. Und hat halt immer, wenn er halt drüben in L.A. irgendwo gearbeitet hat und geschrieben hat im Büro, haben sie halt Kicken geschaut. Und dann war halt offensichtlich Corona und dann haben sie halt Fußball geschaut und so weiter. Und er hat immer Liverpool, ist halt ein riesen Liverpool-Fan. Und sie haben immer alle mitgekriegt im Büro, wie sehr ihn das mitnimmt, der Fußball. Und der Rob McElhenney ist offensichtlich großer Sportfan, aber hat nichts mit Fußball im Hut gehabt und so weiter. Und sonst irgendwie ins Gespräch gekommen. Und dann hat er gesagt, was, wenn du verstehen willst, und das habe ich so schön gefunden, wenn du verstehen willst, was Fußball ist, dann schau das Sunderland Till I Die an. Das heißt, diese Dokumentation, die wir beide in unserer letzten Episode ja auch schon erwähnt haben, hat er gesagt, schau dir das an, dann verstehst du, was ein Fußballclub oft einmal am Verein, an den Leuten und der Stadt bedeutet. Mhm. Und dann hat ihm der Rob McElhenney die Doku angeschaut im Lockdown und hat gesagt, weißt du was, machen wir das auch. Ich will auch so eine Geschichte erzählen. Kaufen wir uns einen eigenen Verein. Und der Humphrey Kerr ist dann hergegangen und hat gesagt, okay. Und hat dann zum Recherchieren angefangen, welchen Verein das sie kaufen könnten. Und hat stilecht die Recherche unter anderem mit Football Manager gemacht. Weil er das früher gespielt hat, hat er gesagt, er hat einfach mal hergegangen, hat der Football Manager recherchiert und hat so quasi so eine Matrix aufzeichnet gehabt. So von wegen, Historie vom Club ist ein Faktor, dann durchschnittliche Zuschauerzahl und so weiter, geografische Lage, weil da muss man kurz einwerfen, ich meine, du bist durch Wales gecruised, ich noch nie, aber es ist doch recht spannend, es geht unten eine riesengroße Autobahn durch im Süden und da sind die meisten großen Städte, genau, die man kennt. Ja. Und dann nach oben hin gibt es eigentlich nicht wirklich eine direkte Verbindung, also kein Motorway halt zumindest. Nein. Und oben im Norden ist dann plötzlich Wrexham. Und so weiter. Ja. Das heißt, da ist relativ viel No Man's Land, walisisches oder halt Fußballland, das quasi erschöpft werden kann, sagen wir mal so.
Aber gleichzeitig hast du natürlich die englische Infrastruktur von Norden, wo Flughäfen und so weiter.
Genau, so ist es. Das heißt, du bist der walisische Staat, hängst aber ganz stark quasi an England dran, was du sowieso politisch auch tust. Ja. Aber auf jeden Fall hat dann der Rob McElhenney gesagt, okay, das ist eigentlich extrem lustig. Und dann sind sie irgendwie zu dem Punkt gekommen und gesagt, weißt du was, wir fragen unseren Freund, den Ryan Reynolds, ob er nicht den Club sponsern will,
ja,
wenn wir sowas machen.
Die Hypothese war, TV-Money ist nicht ausreichend, wir brauchen Movistar-Money.
Wir brauchen Movistar-Money, genau, und es reicht kein TV-Money, das ist der Rob McElhenney, der natürlich doch ein bekannter Schauspieler ist und so weiter, aber halt nicht Ryan Reynolds-like unterwegs ist.
Und vor allem der Ryan Reynolds ist halt abgesehen von Hollywood sehr erfolgreich mit seinen ganzen Firmen, der hat ja, keine Ahnung, so, wie nennt man das, Telefonfirma gehabt mit SIM-Karten und so,
Okay. Der
ein T-Mobile Milliarden verkauft hat.
Der hat echt viel Kohle schon gemacht.
Ja. Oder diesen Aviation Gin, den er dann an irgendein Unternehmen verkauft hat, der hat ja Milliarden an Dollar gemacht, indem er irgendwelche Firmen verkauft hat. Und das ist schon, das schwingt da einfach mit, das brauchen wir gar nicht schönreden, das ist ein Investment. Der Verein hat ja...
Cool, die 2 Millionen, sie haben 2 Millionen.
2 Millionen, das ist ja verhältnismäßig nicht viel.
Nein, überhaupt nicht.
Auf der anderen Seite muss man sagen, für ein Non-League-Team ist der Weg weit. Gell? Cool.
Aber das Lustige ist, und auf jeden Fall, um das abzuschließen, haben sie halt dann den Ryan Reynolds ins Boot geholt und der hat dann irgendwann gesagt, okay, ich würde das nicht einfach nur sponsern, ich würde mitmachen.
Ja.
Und dann sind sie halt tatsächlich, und da steigen sie quasi ein in der ganzen Doku, auf Wrexham halt zugegangen. Sie haben mehrere, glaube ich, auf der Shortlist gehabt, so Hartlepool und so weiter, war da drauf, was ist dann letztendlich Wrexham geworden. Und war ja gar nicht so klar, weil am Anfang haben wir müssen die ganzen Mitglieder natürlich die Übernahme zustimmen. Mhm. Aber was sie halt schaffen, das finde ich schon recht spannend, ist natürlich, es geht um diese Kapazunder an Persönlichkeiten, aber es geht auch um diese so Personen wie Humphrey Carr und so weiter und was für Rolle der einnimmt, weil er sieht sich selbst ganz stark als das, also die Verbindung zwischen den Eigentümern, zwischen den Verrückten in den USA drüben und dem Verein, der wirklich geführt wird natürlich. Und sie schaffen das schon mit einer mit einer gewissen über sich selbst lachen können. Sie zum Beispiel, sie verbergen ja nicht, dass sie halt kaum Ahnung vom Fußball haben und so weiter. Ja. Und so zum Beispiel, das traue ich am Todd Bowley nicht zu, dem neuen Chelsea-Besitzer, dass er mit über sich selbst lachen kann, wenn es um solche Sachen geht.
Nein, die würde sich sicher fühlen. Und sie kokettieren mit dem ja die ganze Zeit so in so Interviews, die immer wieder in der Doku vorkommen, wo sie dann meinen, so, wir müssen wirklich aufpassen, was wir da tun, weil sonst werden wir die James-Bond-Bösewichte von dem ganzen Film. Ja. Und es ist ja...
Und das stimmt ja, sagen wir uns ehrlich. Wenn du jetzt da in Wrexham wohnst oder da im Umland von Wrexham, Wrexham Süd, und irgendwann übernimmt er den Verein, ein Hollywood-Star, musst du sagen, okay, das kann jetzt was cool sein, das kann aber auch richtig kacke sein. Ja. Und im Verein ist ja immer wieder mal schon schlecht und gegangen.
Gerade vor der Übernahme muss man das sagen. Ja. Also es gibt ja dieses berühmte Stadion von Wrexham, das Racetrack Ground heißt es, und das ist deswegen so benannt, weil es früher eben ein Racetrack war, wo halt so Pferderennen und so weiter waren. Und das ist eigentlich einer der, ist glaube ich, das älteste Fußballstadion in Wales auch auf jeden Fall, wenn nicht eines der ältesten auf der Welt. Ja. Und der vormalige Besitzer von Wrexham, der eben vor den Amis dort am Zug war, hat versucht gehabt, das Stadion in eine eigene Gesellschaft auszugliedern, um es im Verein dann wegzunehmen und dort dann Eigentumswohnungen hinzubauen. Ja. Und mit ganz viel Protesten und mit allem drum und dran haben sie das irgendwie verhindern können.
Ja. Und es zieht sich durch das ganze Engagement durch und deswegen fühlt man sich da schon ein bisschen abgeholt. Man hat das Gefühl, natürlich ist es ein Geschäftsinteresse. Weil, wie gesagt, wenn du was um 2 Millionen kaufst und mit der medialen Reichweite, die du hast, den Wert von so einem Verein steigern kannst oder vielleicht dann sogar wirklich durchaufführen kannst, mit schlauen Leuten arbeitest, dann kann das ein gutes Geschäft sein. Aber du hast das Gefühl, sie machen das jetzt schon mit einem gewissen Respekt vor dem Verein und vor seiner Geschichte, was tatsächlich echt nicht selbstverständlich ist bei vielen Investorenclubs oder gerade in England drüben.
Ja, und was natürlich cool. Dann auch immer wieder cool ist bei sowas ist, was so ein Doku dann alles an Bereichen abreißt und wo man überall Einblicke gewinnt. Also was für mich total spannend war, war, wie viel Geld das denen kostet, wenn sie nicht aufsteigen zum Beispiel. Das ist in den letzten Folgen dann immer diskutiert worden, dass sie halt am Transfermarkt so benachteiligt sind, weil sie, ich glaube, in den Non-League, bei den Non-League-Teams darfst du nicht überall Spieler verpflichten. Das müssen, glaube ich, jedenfalls EU-Spieler sein, wenn es halt sogar britische Spieler sein müssen. Also könnte sein, dass das britische Spieler sein müssen. Auf jeden Fall hätten sie da halt ziemlich viel gehabt und durch das, dass sie halt bekannt sind durch die Eigentümer, war es natürlich so, dass jeder Transfer viel mehr Geld kostet hat, beziehungsweise also das klassische Gehalt der Spieler, die Wages sozusagen, viel höher waren. Und sie haben sich ja da schon einigen vermeintlich berühmten Namen bedient, nicht? Wenn man so an diesen Paul Mullen denkt zum Beispiel, der eigentlich, bevor er zu Wrexham gegangen ist, 3 Ligen drüber gespielt hat. Oder im Winter haben sie dann den Palmer geholt, so einen riesigen britischen Stürmer, der fast mit 2 Meter vorn drin gestanden ist, der halt auch League One gespielt hat, ja. Und plötzlich bei Wrexham mit aufläuft, ja.
Und da vielleicht kurz reingegrätscht, aktuelle Entwicklung, ein gewisser Arthur Okonkwo. Seines Zeichens ÖFB-Cup-Sieger aus der letzten Saison mit Sturm, ist jetzt der neue Goalie bei Wrexham.
Ist der verkauft oder verliehen? Was man das?
Ich glaube, verliehen. Ich glaube, hat Arsenal oder haben sie ihn verkauft?
Ja, weiß jetzt auch nicht.
Weiß ich gar nicht.
Findest du, das ist ein Aufstieg oder nicht?
Ob du jetzt Europa League spielst oder League 2, ich glaube, grundsätzlich ist Europa League schon ein größeres Schaufenster, sag ich mal so. Aber du weißt dann, welche Rolle er vielleicht in der Doku einnimmt in der nächsten Staffel.
Hat er doch nicht alles richtig gemacht.
Was da? Keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, die Kohle ist sicher auch nicht ganz schlecht. Vor allem jetzt, was League 2 spielen, da reden wir von Profifußball, da wird schon eine Kohle zum
ja, Ruhen
sein. Aber natürlich ja, das ist auch nicht in Europa League. Ja. Aber das soll ich jetzt nicht kennen. Aber auf jeden Fall, und das ist das Schöne, und das, glaube ich, holt einen halt schnell ab, das Gefühl, ja, wir wollen da, wir wissen nicht genau, was wir machen. Wir haben jetzt ein paar gute Leute an Bord, aber wir respektieren euch. Da gibt es ja diese Szene, wo sie sich dann vorstellen, bei der Mannschaft und so weiter. Und du merkst ja richtig, okay, da sitzen jetzt gerade die Kicker drin in der Kabine und kommen jetzt gerade diese ganzen Typen da daher.
Ja.
Und sie denken sich, okay, was passiert denn da jetzt da gerade überhaupt? Und das ist, glaube ich, selbst für die dann schon ein bisschen unangenehm. Die, glaube ich, viel gelernt haben als Schauspieler, wie du auftrittst.
Wobei meine Lieblingsszene, was das betrifft, war, wie es dann mit dem Ryan Reynolds zusammen einen Werbespot drehen. Und die Kicker verdunen sie halt immer. Und er verarscht und sagt, siehst du, ihr verdient mir Geld doch nicht so einfach wie er. Das ist doch schwieriger, ha?
Wo kann sowas hingehen, Alexander Stegisch?
Ich möchte es noch kurz noch die, ein paar Protagonisten eingehen. Weil die verdeutlichen am besten, warum ich so ein mulmiges Gefühl gehabt habe. Da gab es dann eine Szene, was drum gegangen ist, dass Wrexham, oder eine Folge eigentlich, was drum gegangen ist, dass Wrexham ein Hooligan-Problem hat. Mhm. Wie halt so viele andere Vereine auch. Was er tut so, unter anderem zum Beispiel, was waren die Beispiele in der Doku? Wrexham-Fans haben am Bahnhof einen eigenen Fan überschossen, weil sie ihm unterstellt haben, dass er Fan von einem anderen ist. Und das war dann gar nicht so. Und den haben sie halt schwer verletzt und der ist interviewt worden. Also sie zeigen mit dem Finger drauf, dass da echt Dinge gibt, die nicht laufen, die gut laufen, die kritisch zu betrachten sind. Oder die angehende Polizistin war schon, weiß ich schon, sie wäre halt Kommissarin waren, aber ist nicht waren, weil ihr Freund Hooligan war und die Verbindung halt das nicht zulässt, dass sie integer auftreten kann, bla bla bla. Das hat sie Job nicht gekriegt. Dem gegenüber steht die Oldies Band, die einen extrem geilen Wrexham-Song gemacht hat, aber wo der Sänger selber halt irgendwann mal Krebs gehabt hat und man halt jetzt darauf hingewiesen hat, ah, und der Krebs hat er jetzt besiegt und das geht ihm gut und Wrexham ist halt alles in seinem Leben und das ist sehr große Leidenschaft und deswegen hat er das überlebt quasi. Was du in Fingern heuerstecken eigentlich sparen kannst, weil es so schon fast zum Sparen kommst, weil lauter melodramatisch. Oder, keine Ahnung, die Witwe, die ihren Wrexham-Fan-Mann verloren hat und seitdem halt jedes Spiel besucht in seinen Ehren, bla bla bla. Das, es ist ein ständiges Auf und Ab. Es gibt Dinge, die sind offensichtlich zwecks der Melodramatik drinnen und dann gibt es halt trotzdem den Aspekt, dass sie nichts auslassen. Sie beschönigen nichts, verheimlichen nichts, sie sagen, dass sie das machen, weil der Verein viel Potenzial hat, weil sie glauben, dass sie da Kohle machen können, weil sie das organisch wachsen lassen können, bla bla bla. Und ja, auf der anderen Seite gibt es halt diese, weiß ich nicht, Soap-Elemente, wenn man so will, so Seifenoper-Dinge. Und dann denkst du, das interessiert mir im Fußball ja eigentlich nicht. Ich will wissen, wie kommst du zum Trikotsponsor? Das interessiert mich mehr. Dass das in dem Fall jetzt TikTok ist oder Expedia oder so, ist eh interessant. Aber wie schaut das aus? Wie schauen die Verhandlungen aus? Wie sucht man sowas aus? Was ist ein guter Trikotsponsor? Was macht den aus? Das würde mich zum Beispiel mehr interessieren. Oder der Hersteller von den Dressen. Ja, jetzt weiß man auch mittlerweile, Wrexham-Dressen sind unglaublich schwer zu kriegen, weil ich wollte eigentlich eins besorgen für die heutige Sendung. es war immer echt Style gewesen und Split, ja, das hat zu lang dauert. Und wenn da so ein Kult entsteht, ja, dann habe ich mir gedacht, warum entsteht da so ein Kult? Und dann bin ich drauf gekommen, Wrexham-Dressen kosten 39 Pfund. Also es kosten ungefähr halb so viel wie ein Dress vom österreichischen Bundesligisten. Das ist natürlich voll cool, weil dann schaffst du, dass du 6.000, 7.000 Leute im Stadion hast, die dein Dress anhaben, was hermacht. Ja? Nicht so wie, bleiben wir wieder in Graz, dann wieder irgendein Typ auf der Längsseite steht und ein grünes Leiberl anhat oder ein rotes Leiberl an und du denkst so, weißt schon, was du bist. Oder? Das war echt nicht so schwer, ein schwarzes Leiberl anzuziehen oder ein weißes. Nein, er hat ein mintgrünes an. Ja? Und da könntest du halt Dressen verkaufen. Ja? Und da denke ich mal wieder, das machen sie so richtig gut. Da bin ich so richtig neidisch und die würden mir das wünschen. Oder dass eben ein Cup-Spiel diese besondere Aura hat, das halt bei uns auch eigentlich hat, aber bei uns, wenn du Pech hast, sind halt in einem Cup-Spiel 2000 Leute, weil Altach gegen Ried spielt und verstehst das einfach nicht, warum man das nicht besser mobilisieren kann. Also auf der einen Seite sind diese Melodramatik, die ich total ablehne, auf der anderen Seite stehen aber dieser Neid und diese Faszination zu Dingen, wo man denkt, boah, mehr davon, das will ich in Österreich haben, das wird man voll bei unseren Vereinen tragen. Und ich würde mich interessieren, wie geht das? Und den Spagat schafft es ganz gut.
Also wir haben ja letztens damit drüber gesprochen, was macht eine gute Fußball-Doku aus? Und da glaube ich mich zu erinnern, dass wir auch gesagt haben, es geht halt auch darum, was für einen Anspruch haben die schaffenden Personen. Wollen sie einfach nur die nächste All-or-Nothing-Dokumentation runterclashen, indem sie einfach nur die Kamera draufhalten? Oder hast du wirklich das Gefühl, da macht sie ein Writer Gedanken, was er für Geschichten erzählen kann. Und da schlagt es halt genau in diese Kerben. Es gibt, wie gesagt, es gibt den Grund, warum sie Sunderland Teladei als Benchmark quasi verwendet haben, weil es ums Geschichten erzählen geht. Und da sind natürlich die Amis.
Ja.
Und die Frage ist natürlich, wie sehr versuchst du jede Geschichte, die du im Verein hast, abzudecken und bis manchmal trifft es halt vielleicht ein bisschen auch cheesigere Ecken ab.
Oder wahrscheinlich, was? Ja. Nichtsdestotrotz, also abschließend möchte ich unbedingt nochmal darauf verweisen, dass ihr euch diesen Kult-Song anhören müsst, der da drin vorkommt. Ich habe mir nur eine Zahlen gemerkt. Die ist irgendwie so gegangen, no one has invested as much as a penny, so bring on the Deadpool and Rob McEnally. Also, und das von so drei Typen, die so alle um die 60 sind.
Nein, aber sehr gut. Ja. Aber das Coole ist halt, und das ist für mich, das sagt nämlich dieser Humphrey Carr in einem Interview, das ich mal angehört habe. Er sagt, das Lustige ist, na plötzlich, er sagt gar nicht, dass der Interviewer sagt das. Er sagt, Kann das sein, Humphrey Carr, dass du den besten Job der Welt hast, so quasi, als Football Executive? Weil, sagen wir uns ehrlich, wenn du klar bist, träumst davon, dass du Fußballer wirst. Irgendwann wirst du ein bisschen größer, dann gibt es vielleicht die kurze Phase, wo du glaubst, du wärst ein super Trainer. Und irgendwann, wenn du noch einmal älter bist und irgendwann weise bist und dann die Endlichkeit deines Lebens irgendwie vor Augen hast, kommst du drauf, wäre es denn eigentlich geil, einen eigenen Fußballclub zu runnen? Mhm. Und ich glaube, so ungefähr der Humphrey Carr lebt gerade auch ein bisschen diesen Traum. Er sagt, er kann zwei von seinen drei Traumjobs kann er ausführen. Einerseits ist er Writer für Filme und Serien. Dann ist er Executive Director beim Fußballclub. Und drittes ist noch, er wäre gern Kampffighter-Jet-Pilot, aber dafür ist er Stick, hat er gesagt. Ein paar Sticker Flugzeuge. Und es ist schon ein bisschen so dieses, ich glaube, wie oft wir beide uns quasi denken in einer Nacht, und, ja, wir sollten einen Fußballverein haben. Wenn du sagst, eben genauso Sachen, ich habe jetzt meinen eigenen Fußballverein, ich kann mir jetzt Gedanken machen, wie die Matchdogs Experience ausschaut und was tust du? Und also diese Vorstellung, glaube ich, die resonate zumindest mit mir so sehr, deswegen sind wir alle auch in dem Alter, tun die Leute Computerspiele spielen und Football Manager spielen oder was auch immer.
Ja, sicher.
Weißt du, quasi diese Faszination, diese kindliche Faszination, was dazu haben, die dann irgendwann einwächst ins Erwachsenen sein, I want to run a football club. Mhm. Und das machen sie halt auch. Und das, glaube ich, ist jetzt so lustig, wie sehr geht es wirklich darum, einen football club zu führen und nicht nur Kamera draufhalten auf einen Kabinenanspruch vom Hansi Flick.
Die Ordnung aus Deutschland hast du wirklich an, oder?
Boah, also wirklich, das war ganz schlimm.
Aber nicht nur dir, weil da Hansi ist eine Geschichte.
Nein, ja. Ich glaube tatsächlich, die Doku selbst war, glaube ich, der Sargnagel vom Hansi. Also wirklich, ja. Also das war also zum Glück nur im übertragenen Sinn, aber puh, ganz schlimm. Auf jeden Fall, ist ja nicht alles so schlimm. Welcome to Wrexham ist ja wirklich sehr, sehr cooles Stück.
Sehr cool. Zweite Staffel geht gerade los, die erste Staffel ist vorbei. So wie jetzt da diese Sendung bald.
Ja, aber wo glaubst du, geht's hin, die Reise?
Naja,
ich meine, du bist ja abhängig ein bisschen von dem, wie sehr deine Eigentümer Bock haben auf das Ganze.
Ja, ja, genau, auf jeden Fall. Und das ist auch wirklich nicht billig, auch so einen unterklassigen Verein zu führen. Das kostet ja auch pro Saison ein paar Millionen. Es ist ja nicht so, dass das ganz günstig ist. Aber es tragt da ein bisschen was. Ich denke trotzdem, dass auch Wrexham so ein bisschen natürliche Grenzen hat, weil das Stadion wirst jetzt nicht unendlich weit aufblasen können. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das ein Premier League-Verein wird. Mhm. Ja. Auch wenn das wahrscheinlich das große Ziel sein wird, und das haben sie, glaube ich, sogar mal ausgegeben, das langfristige Ziel, dass sie in die Premier League, wie soll man sagen, in die Premier League aufsteigen. Aber so, ja, vielleicht geht es die Championship aus. Ja. Hätte man vorstellen.
Ein bisschen Luton Town nacheifern. Du, sagen wir uns ehrlich, wenn es dann mal es schaffst, in die Playoffs einzukommen der jeweiligen Ligen und am Schluss geht es dann darum, im Halbfinale in Wembley zu spielen, dann ist ja alles möglich. Dann kannst du plötzlich als Sechster den Lucky Shot auf einmal haben und dann bist in der Championship oder in der Premier League.
So ist.
Also ich glaube tatsächlich, diesen Weg werden wir weiterverfolgen. Und auch damit den Weg vom Arthur Conquo.
Gespannt, wo der ja, na, also ich werde auf jeden Fall weiter die Doku schauen und wenn sie qualitativ nicht abnimmt, machen wir vielleicht nochmal ein Sequel zu diesem Podcast auch. Ja. Gut. Dann sagen wir wieder immer, danke fürs Zuhören, denkt dran, für Social Media, Liebe in unsere Richtung, das taugt uns immer besonders, der Steilpass auf spielfrei.at war zum Abonnieren und ansonsten bitte auch das nächste Mal wieder einschalten, wenn es heißt Spielfrei, der Fußball-Podcast direkt aus Graz.
Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei. Der Fußball-Podcast.
Cut.
Das Pod, deine Podcast-Agentur.